Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung. Ja, unsere Verfassung, das Grundgesetz, wird in diesen Tagen 75 Jahre alt. Und wir wollen heute mit drei exzellenten Juristen ganz grundsätzlich darüber sprechen. Aber insbesondere, und da geht der Blick zunächst zu dieser Frau, insbesondere über Artikel 5, in dem es um eine der ganz zentralen Säulen einer jeden Demokratie geht, um die Meinungsfreiheit. Diese Meinungsfreiheit geht sehr, sehr weit bei uns, nicht so weit wie in den USA, aber dennoch sehr weit. Was also bedeutet es dann, wenn in Umfragen nur noch 40% der Deutschen finden, man dürfe in diesem Land unbeschadet frei reden? Nur noch 40%, das ist der schlechteste Wert seit Beginn der Messungen, seit 1953. Sie selbst spricht von Meinungsdruck. Was genau meint sie damit, wollen wir sie fragen, und ihr dafür die Frage, wie sie es findet, dass sie als kommende Bundespräsidentin gehandelt wird, ersparen. Vielleicht. Herzlich willkommen, Juli C. Ich freue mich sehr. Ja, Meinungsdruck ist das eine, der Druck auf die Demokratien weltweit das andere. Und es ist Ihr Thema. Verfassungsrechtlerin, die in Münster lehrt und die mit Ronen Steinke gerade ein sehr, sehr schönes Buch veröffentlicht hat, dessen hintersinnigen Titel Menschen meiner Generation, für die Michael Jackson noch ein Idol war, sofort verstehen, Jura not alone, in dem es nicht nur darum geht, dass mittlerweile auch Seehunde Rechte einklagen können, sondern in dem grundsätzlich klar wird, mit den Mitteln des Rechts kann man tatsächlich die Welt verändern, aber, und auch das wird klar, nicht nur zum Guten. Es braucht nicht viel, sagt sie, für den Umbau einer Demokratie in eine Autokratie oder gar in eine Diktatur. Keine Revolution, es reicht ein leiser Umbau. Herzlich willkommen, Nora Markert, freue mich sehr. Ja, sieht er das genauso? Wollen wir diesen Mann fragen, den wir hier immer wieder als exzellenten Erklärer des Völkerrechts erlebt haben. Hat Frau Markert recht, wenn sie sagt, wenn Parteien einen Staat umbauen wollen, dann fangen sie bei der Justiz an. Das war das Skript in Ungarn, das war das Skript in Polen, in der Türkei und in Israel. Und man würde gerne hinzufügen, das könnte auch das Skript für die USA und für Italien werden. Und dann geht's ganz schnell um die Frage, was man eigentlich noch offen sagt. Darf, auch für ihn offenbar eine der zentralen Säulen unserer Demokratie. Gerade wenn Meinungen als Machtkritik verstanden werden, sagt er, also als Kritik an der Politik, am Staat, an der Regierung, dann müssen wir das aushalten. Das gilt für die Forderung nach dem Kalifat und das gilt auch für pro-palästinensische Proteste an Berliner Universitäten. Herzlich willkommen, Kai Ambos. Freue mich sehr.
Guten Abend.
Ja, schönen guten Abend in die Runde, in der wir über Meinungsfreiheit sprechen wollen. Wir haben gestern mit Joachim Gauck über 75 Jahre Grundgesetz gesprochen. Wer kommt jetzt am Bundespräsident ins Spiel? Was für ein schöner Zufall. Was verbindet Sie, Frau C., im Jahre 2024 mit dem Grundgesetz als erstes? Was kommt Ihnen als erstes in den Sinn?
Mir kommen da eigentlich eher Gefühle hoch, weil ich bin tatsächlich für mich sehr als Kind dieser Verfassung. Ich habe das Gefühl, mein ganzes Leben diesem Grundgesetz zumindest mit zu verdanken. Gerade als Künstlerin, Schriftstellerin bin ich ja auf sowas wie Meinungsfreiheit ganz zentral angewiesen. Und ich bin nach wie vor wahnsinnig froh über diese exzellente Verfassung, die wir haben.
Woran denken Sie, Frau Markert?
Ich glaube, die Verfassung ist einfach der Rahmen, in dem wir miteinander sind. Das sind so die Grundregeln, die wir haben. Es wird ja immer wieder über Leitkultur gesprochen. Und ich denke, wir haben im Grundgesetz eigentlich alles, was wir brauchen. Das ist sozusagen, da erkennen wir uns gegenseitig als Gleiche an. Da geben wir uns die Grundregeln. Wir organisieren uns als Gesellschaft. Und das lässt sehr, sehr viel Raum für private Lebensgestaltung. Ich glaube, genauso ist es richtig.
Und man weiß beim Grundgesetz, was man da hat. Bei Leitkultur habe ich immer noch nicht genau verstanden, was das eigentlich sein soll.
Ja, das ist schriftlich,
oder?
Ist es auch ein Vorteil,
so, muss ich sagen. Ne? Herr Ambos, wie geht es Ihnen, wenn Sie auf 75 Jahre Grundgesetz schauen?
Na, ich denke natürlich an Kontinuität, denn das Grundgesetz ist ja nicht aus dem Nichts heraus gemacht worden, sondern wir hatten ja demokratische Erfahrungen Anfang des 19. Jahrhunderts. Baden, wo ich ja zu Hause bin, war ja der erste liberale Staat Bayern. Dann hatten wir Paulskirche 1848, dann hatten wir die Weimarer Verfassung. Und viele dieser demokratischen Grundsätze sind in der parlamentarischen Versammlung, in der das Grundgesetz dann entschieden wurde, 1949 ja übernommen worden. Insofern, das ist sozusagen die positive Geschichte, das positive Narrativ der demokratischen Tradition Deutschlands. Es gibt natürlich auch Negatives, über das wir reden können. Es gibt auch negative Kontinuitäten, aber es ist eben nicht eine Stunde Null gewesen. Das ist auch immer diese 1949, Stunde Null, das stimmt ja nicht. Das war materiell im Sinne der Zerstörung natürlich, der weil wieder aufgebaut werden muss. Mhm. Aber ansonsten gab es natürlich Tradition, Kontinuität.
Mhm. Über Meinungsfreiheit insbesondere wollen wir heute sprechen. Und wir schauen erstmal einen Moment zurück, wie alles begann sozusagen. Eigentlich war es nur ein Provisorium, aber offensichtlich war dieses Provisorium so gut gemacht, dass es bis heute gilt und sogar vielen anderen Ländern als Vorbild dient, unser Grundgesetz. Als es 1949 vom späteren Bundeskanzler Adenauer verkündet wurde, läutete er damit die längste Friedensperiode Europas ein.
Für alle Zeit der Geist und der Wille, der aus diesen Sätzen spricht, lebendig sein im deutschen Volke.
Eines der wichtigsten Grundrechte ist die Meinungsfreiheit, garantiert in Artikel 5, aber für immer mehr Menschen offensichtlich nur noch auf dem Papier. Mehr als 40% aller Bundesbürger haben das Gefühl, dass sie ihre Meinung wirklich frei äußern können. Doch wie weit muss der Schutz der Meinungsfreiheit gehen? In einer Zeit, in der Populismus, Radikalismus zunehmen, stehen Staat und Justiz immer wieder vor der Frage, bis wohin hören wir zu und ab wann schreiten wir ein. Noch komplizierter wird es, wenn es um Verbote von Parteien oder Vereinigungen geht. Das Grundgesetz legt hier bewusst hohe Hürden. Solche Verbote waren ein Machtinstrument der Nazis. Geschichte, die sich nicht wiederholen soll. Ein unmöglicher Spagat. Einer der Gründungsväter des Grundgesetzes, Carlo Schmitt, sagte damals, man muss den Mut zur Intoleranz denen gegenüber aufbringen, die die Demokratie gebrauchen wollen, um die Demokratie umzubringen. Ein Satz, der heute vielleicht aktueller ist denn je. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ne? Was für ein Satz? Schriftstellerin. Man muss den Mut zur Intoleranz denen gegenüber aufbringen, Mut zur Intoleranz, die die Demokratie gebrauchen wollen, um die Demokratie umzubringen. Was heißt das heute?
Na, das ist vor allem ein Satz, der aus dem Rückblick richtig klingt, wenn man in die Historie schaut, weil man dann ja schon sehen kann, wer was wie benutzt hat, um wen umzubringen. Mhm. Wenn man versucht, den jetzt auf eine aktuelle Lage anzuwenden, stellt sich ja das Problem, dass man diese Begriffe nicht wirklich mit konkretem Inhalt füllen kann. Ne? Wer will wirklich die Demokratie umbringen und womit sind wir in dieser Situation? Mhm. Und selbst sollte es so sein, was sind wirklich die adäquaten und nützlichen Mittel dagegen? Und kann dann zum Beispiel ein Verbot oder ein Verbotsversuch wirklich fruchten? Also ich glaube, wir sollten, so schön solche Sätze klingen, so poetisch sie sind, die aktuellen Fragen wirklich möglichst pragmatisch betrachten.
Und Meinungsfreiheit, welchen Stellenwert nimmt das für Sie ein in dieser Verfassung? Gibt einen schönen, Sie haben vor 5 Jahren, glaube ich mal, irgendwo gesagt zum Thema Debattenkultur. Meine 4-jährige Tochter, heute dann 5 Jahre älter, sagte, Mama, ich finde es schade, dass nicht alle sind wie ich, sonst hätte ich sehr viel mehr Freunde. Und sie fragten damals rhetorisch, können wir wirklich zulassen, dass diese kindliche Äußerung sozusagen politisches Programm wird?
Kann ich gar nicht mehr daran erinnern, das ist ja ein super süßer Satz.
Ist es?
Schön, dass Sie mich nochmal daran... Also tatsächlich hatte ich diese Assoziation und ich glaube, die leuchtet auch ein, weil es ist natürlich überspitzt, aber man hat ja momentan das Gefühl, gar nicht so sehr von Seiten jetzt unbedingt des Gesetzgebers, aber mehr aus der diskursiven Mitte heraus, dass wir in so eine Situation kommen, wo man es nicht nur unerträglich findet, wenn jemand wirklich Grenzen überschreitet, beleidigend wird oder so, sondern schon dann, wenn Meinung zu stark abweicht. Ja, also dass man dann schon das Gefühl hat, es wäre jetzt eigentlich kein gutes Gespräch, kein friedliches Miteinander mehr möglich. Und das ist natürlich eine Situation, in der Demokratie, so wie sie aufgestellt ist, in Schwierigkeiten kommt, weil das ganze System ja eins ist, was auf das Aushandeln von verschiedenen Interessen, von verschiedenen Meinungen fußt. Und wenn wir diesen Prozess nicht mehr frei und auch relativ hemmungslos betreiben dürfen, glaube ich, kommen wir tatsächlich an einen Punkt, wo sich das mit der Staatsform nicht mehr so hundertprozentig verträgt. Ne? Weil das verlangt Demokratie von uns.
Frau Marker, Sie, was würden Sie sagen, wie ist es um die Meinungsfreiheit in Deutschland heute bestellt? Ich meine, dieser Befund, nur noch 40%, die sagen, man kann wirklich ganz offen reden, geht dramatisch nach unten. Ja? Noch vor ein paar Jahren sah dieser Wert ganz, ganz anders aus. Also offensichtlich passiert da was.
Ja, ich glaube, da müssen wir aber auch ein bisschen gucken, was ist sozusagen die gefühlte Wahrnehmung, also die subjektive Wahrnehmung, mhm, und worum geht es bei der Meinungsfreiheit? Mhm. Judith C. hat ja zu Recht gesagt, das ist die Meinungsfreiheit, also das heißt immer so schön beim Bundesverfassungsgericht, schlechthin konstituieren für die Demokratie. Eine Demokratie ist auf den Meinungsaustausch angewiesen. Wir müssen einander versuchen dürfen zu überzeugen, mhm, und das müssen eben auch streitbare Meinungen sein dürfen, und mhm, deswegen ist von der deutschen Meinungsfreiheit im Grundgesetz eben auch sehr viel mehr gedeckt, glaube ich, mhm, als manchmal die Leute glauben. Und ich glaube aber zugleich, es ist auch wichtig, nochmal zu unterscheiden, was sind staatliche Beschränkungen jetzt der Meinungsfreiheit und mhm, was ist Kritik, die mir entgegenschlägt. Also die Meinungsfreiheit ist ja kein Recht, meine Meinung unwidersprochen zu äußern.
Dass Leute sagen, sozusagen das, was du selber für dich als Meinungsfreiheit in Anspruch nimmst, kann natürlich auch dein Gegenüber in Anspruch
natürlich
nehmen.
Ich kann dann auch sagen, ich finde das falsch, ich finde das problematisch.
Genau, und dann darfst du dich aber nicht beklagen, weil der eine das andere sozusagen das,
genau,
macht, was
also
du auch für dich in Anspruch
nimmst. Genau, also wenn man dann sagt, dann dadurch, ja, wird sozusagen mein Meinungskorridor, mhm, schmaler, weil ich jetzt immer mit Kritik rechnen muss bei bestimmten, mhm, Äußerungen. Da denke ich auch, wir müssen uns vielleicht gerade und dann eben auch selbst beim Wort nehmen und sagen, diese Kritik müssen wir auch aushalten, lernen vielleicht wieder. Und dass jetzt Menschen kritisiert werden, die früher unkritisiert blieben, ist vielleicht auch einfach eine Veränderung. Aber Kritik gehört eben zur Demokratie dazu und gehört zur Meinungsäußerungsfreiheit auch dazu.
Aber ich glaube nicht, dass das der Befund ist, ehrlich gesagt. Also ich glaube, dass hinter diesen 40%, die das äußern, nicht als Ursache die Tatsache steht, dass heute mehr kritisiert wird, was früher gar nicht kritisiert wurde. Das ist nicht mein Eindruck. Ich glaube, die Leute haben das Gefühl, und da haben wir es tatsächlich nicht zu tun mit dem Schutzbereich von Artikel 5, weil der richtet sich ja in erster Linie mal gegen den Staat. Also er schützt das Individuum davor, dass es jetzt Zensurgesetze und so weiter gibt. Und da sollten wir auch trennscharf immer drüber sprechen. Aber ich glaube schon, es gibt sowas wie ein Diskursklima, was Menschen den Eindruck vermittelt. Und natürlich ist das schwer fassbar, weil es ist gefühlt. Aber das heißt ja nicht, dass es Einbildung ist oder reine Fantasterei. Dass man viel schneller Gefahr läuft, in kontroversen Meinungssituationen nicht mehr respektiert zu werden mit einer bestimmten Auffassung und ausgesondert zu werden aus dem Kreis der Billig- und Gerechtdenkenden. Ja? Also dass das einfach schneller geht, als es früher der Fall war. Und ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was Leute sehr feinfühlig detektieren. Und das mag auch natürlich damit zusammenhängen, dass in den sozialen Medien jetzt auch viel breiter und wilder und roher kritisiert wird. Aber es ist, glaube ich, schon, also ich glaube, da ist schon wirklich eine Ursache für diese 40%.
Bevor wir gleich Kai Ambus fragen, Beispiel, können Sie das mal versuchen, an einem Beispiel zu erklären?
Also aus meinem persönlichen Erleben habe ich das wirklich das Glück, muss ich sagen, dass ich nicht in einem Umfeld bin, jetzt aus Freunden, Bekannten, Familie, wo mir das schon passiert wäre. Auch wenn ich manchmal Meinungen habe, die die anderen nicht haben, zu heißen politischen Fragen. Aber ich höre das aus dem Bekannten- und Freundeskreis ganz oft, dass Leute tatsächlich auch langjährige Freundschaften brechen. Zum Beispiel wegen unterschiedlichen Auffassungen zu Corona-Maßnahmen in der Zeit oder zur Frage, wie geht man mit der Ukraine um oder zu Fragen, gendert man oder nicht, so, ne? Also diese berühmten heißen Diskurseisen, dass die eben nicht einfach nur dann Anlass sind für ein vielleicht heftiges Gespräch und am Ende klopft man sich wieder auf die Schulter, sondern dass das tiefe Risse auch in das soziale und emotionale Gefüge zieht. Und ich empfinde das, also natürlich ist das nicht neu, also man hat auch zu Zeiten von, weiß ich nicht, RAF und anderen riesigen Fragen sehr, sehr heftig gestritten. Aber die Schnelligkeit, mit der man sozusagen bereit ist zu sagen, du als Person gehst jetzt nicht mehr, ja? Also ich kann mit dir irgendwie nicht mehr umgehen. Ich kann nicht mit dir.
Sozusagen.
Lass mal das Wort weg, weil das klingt so, als wäre da so eine böse Macht, die cancelt. Also ich meine,
ja, ich glaube, für die es betrifft, fühlt es sich auch genauso an. Ja.
Okay, lass das mal so stehen. Also der Begriff ist einfach schon so arg.
Nee, weiß ich.
Als
Kampfbegriff benutze ihn sonst auch nicht, aber es ist genau das, was es beschreibt. Ne?
Genau, also du wirst jetzt sozusagen, also es entsteht so das Gefühl, mit dieser Person können wir jetzt nicht mehr umgehen, weil sie eine bestimmte Meinung vertritt. Das ist schon ein Phänomen, wo ich sagen muss, das ist mir in den 2-3 Jahrzehnten davor nicht in so einer Inflation begegnet wie in den letzten Jahren.
Herr Ambus nickt zustimmend oder sieht das ganz anders? Wie ist es um die Meinungsfreiheit in Deutschland bestellt?
Ich nochmal allgemein, ich glaube, dieses Carlo-Schmitz-Zitat, was Sie gebracht haben, ist ganz zentral, weil das ist ja das, die Kernfrage ist ja, was müssen wir aushalten? Das ist ja auch ein Lanz-Zitat, könnte man jetzt sagen. Also das ist ja immer das, was Sie fragen.
Und, ich finde, dass man viel aushalten muss, ehrlich gesagt.
Um Carlo Schmitt weiterzubringen, das Bundesverfassungsgericht geht ja viel weiter. Und da möchte ich mal ein Zitat bringen, weil das den Leuten gar nicht so klar ist. Die berühmte Wunsiedel-Entscheidung, da ging es ja um diesen Hess, Gedenkmarsch in diesem Ort Wunsiedel. Das ist eigentlich eine Entscheidung aus 2009, wo eigentlich die Meinungsfreiheit eingeschränkt wurde. Aber was in der Entscheidung steht, das passt so auf unsere aktuelle Diskussion.
Da heißt, können Sie einmal noch mal kurz den Kontext erklären?
Ja, also es ging darum, dass so eine Gruppe von, wenn wir sie Altnazis oder Neonazis, 2009, der Beschwerdeführer, der ist dann auch gestorben, der war also schon älterer Herr, immer diese Hess-Gedenkmärsche, Rudolf Hess, ja, der ja, wie wir alle wissen, in Nürnberg verurteilt wurde und bis zuletzt in Spandau im Gefängnis saß.
Auschwitz-Kommandant.
Nicht Höss, sondern Hess.
So, Stellvertreter Hitlers,
über den reden wir nicht. Wir reden über Hess. Und ja. Da ging es halt um die Frage, inwieweit muss man das tolerieren im Rahmen der Meinungsfreiheit. Und das ging da um den Streit dieses Volksverhetzungsparagrafen. Das ist ja ein berühmter Paragraph, der auch immer in Stellung gebracht wird. Und der hat eben einen Absatz, wo die Verherrlichung und die Billigung der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft und der Verbrechen unter Strafe gestellt wird. Und das ist ja eine klare Grenze von Meinungsfreiheit. Mhm. Wir sagen ja immer, die Meinungsfreiheit hat eine Grenze im Strafrecht. Und die Diskussion, die wir immer haben, ist, wann ist etwas strafbar?
Genau.
Und das wird eben leider viel zu vorschnell von der Polizei im Rahmen von Demonstrationen bejaht. Aber die Polizei, das sind eben keine Strafrechtler. Dann Gerichte heben das dann später auf.
Aber noch mal ganz kurz, das ist ein interessanter Punkt. Ich bin Laie, ne? Hier sitzen die Profis. Das heißt sozusagen, bis zu dem Punkt, an dem Gewalt im Spiel ist, ist fast alles von Meinungsfreiheit gedeckt.
Bis zu dem Punkt, wo wir, also meine Position ist, das ist ja alles nicht unumstritten, aber meine Position auch als Strafrechtler ist, ich darf alles sagen, solange es nicht strafbar ist. Die Strafbarkeit ist natürlich nicht nur die Volksverhetzung. Und die Volksverhetzung enthält auch nicht nur den Nazi-Teil. Auch eine Beleidigung, ja, ist ja ein Straftatbestand. Und wenn ich eine Beleidigung erfülle, dann kann das meine Meinungsfreiheit verletzen. Also wenn ich jetzt, ich möchte das mal plastisch machen, weil das ja immer schön ist, wenn ich jetzt sage, Herr Lanz ist korrupt, ja, dann zeigen Sie mich an wegen Beleidigung. Wenn ich das jetzt in der Sendung gesagt hätte, ich habe das jetzt ja nur als Beispiel gebracht, das war jetzt nicht ernst gemeint, nicht, dass ich mich nachher anzeigen.
Ich mache das nicht, aber diesen kleinen Soundbite, jetzt, den kann man jetzt schon nehmen und daraus wieder was ganz Neues basteln.
Und dann wäre eben die Frage, ist das von der Meinungsfreiheit von gedeckt? Ja. Wir hatten ja Fälle wie bei Renate Künast, bei Politikern und so weiter.
Genau.
Wo sie also den Politiker oder die Person in der Persönlichkeit verletzen. Und dann ist immer die Frage, ist das jetzt strafbar? Und dann müssen wir eben eine Abwägung treffen zwischen der Meinungsfreiheit und dieser Strafbarkeit. Insofern kann man schon sagen, die Strafbarkeitsgrenze ist da. Aber ich möchte das nochmal sagen an der Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht in diesem Wunsiedelfall. Das Bundesverfassungsgericht sagt, auch Meinungen, die auf eine grundlegende Änderung der politischen Ordnung zielen, müssen wir tolerieren. Das Grundgesetz vertraut auf die Kraft der freien Auseinandersetzung als wirksamste Waffe auch gegen die Verbreitung totalitärer und menschenverachtender Ideologien. Das muss man vielen Politikern heute mal noch mal zitieren.
Ja.
Ja. Dementsprechend fällt, und jetzt passen Sie mal auf, dementsprechend fällt, ich meine jetzt natürlich das Publikum, ja. Dementsprechend fällt selbst die Verbreitung nationalsozialistischen Gedankenguts als radikale Infragestellung der geltenden Ordnung nicht von vornherein aus dem Schutzbereich von Artikel 5, ist also von der Meinungsfreiheit umfasst. Also selbst die Verbreitung nationalsozialistischen Gedankenguts
müssen wir aushalten.
Und dann wird nochmal betont, es geht um freien Diskurs. Und meine These ist eben, wir haben im Grunde heute zwei Positionen. Es gibt die Position, das ist die des Verfassungsgerichts, das ich da absolut unterstütze, das ist die Diskursposition. Die Diskussion, wir sollen in Diskurs treten, auch zum Beispiel mit den Studierenden in Berlin oder in Göttingen oder in Münster, die irgendwelche pro-palästinensischen Demos machen. Und es gibt die autoritäre Verbotsposition. Und leider Gottes ist diese Verbotsposition auf der exekutiven Ebene, ja, ich denke zum Beispiel ans Bundesinnenministerium, sehr verbreitet und sehr im Fortschreiten begriffen. Und deswegen finde ich diese Einsbar-Umfrage, um darauf zurückzukommen, und da bin ich eher bei Frau C., bedenklich. Egal, ob die Leute das nur fühlen, das ist ja wie bei Verbrechensfurcht. Ja, die Leute denken, es gibt große... in Hamburg kann man abends nicht mal vernünftig rumlaufen, aber das ist nur ein subjektives Gefühl. Aber die Tatsache, dass Leute, wenn sie interviewt werden auf der Straße, vielleicht nicht mehr das sagen, was sie wirklich denken, weil sie denken, was ich jetzt sage, das hört mein Vorgesetzter, ja, mein Arbeitgeber oder der Vorsitzende im Ministerium. Ich bin Lehrerin, ja, zum Beispiel. dann haben wir ein Problem. Denn das ist genau die Situation, das haben wir in Staaten wie Russland, in autoritären Staaten, wo wir immer fragen, bei diesen Umfragen, die immer fragen, was haben die Leute eigentlich, haben die jetzt eine ehrliche Antwort gegeben? Insofern ist diese Zahl, die ja repräsentatives Allensbach-Institut, das ist ja eins der vielen Meinungsforschungsinstitute, ist schon bedenklich.
Und die wird von vielen anderen Umfragen ja auch bestätigt. Ich würde gerne noch mal was sagen, damit das nicht falsch rüberkommt, zu diesem Begriff des Aushaltens. Also haben Sie ja auch gesagt, wir müssen viel aushalten. Das stimmt total, aber dieser Begriff beinhaltet ja so ein bisschen, als müsste man das erdulden, so im Sinne von, das müssen wir einfach ertragen, als wäre das was Passives. Also es bestätigt ja, was Sie gesagt haben, dass da eine Klugheit in diesem Diktum des Bundesverfassungsgerichts liegt, weil die Klugheit besteht darin, eben nicht zu sagen, na, ihr müsst es irgendwie ertragen, sondern es ist eigentlich, finde ich, eine pragmatische Aufforderung an uns, solchen Gedankeninhalten mit Gegenrede zu begegnen, weil die These ist, und die halte ich eben für zutreffend, dass man auf diese Weise der Sache auch besser beikommt, weil nämlich der Versuch, Dinge zu verbieten, zu unterdrücken, ab einer bestimmten Grenze im Rahmen der Strafgesetze natürlich notwendig, aber in dem Bereich, wo es strafrechtlich erlaubt ist, glaube ich, ist es auch pragmatisch nützlicher, sich dem zu stellen, weil die Seite, die mit solchen Inhalten daherkommt, im Zweifel davon profitiert, wenn sie immer wieder sagen kann, und ihr verbietet es ja, ihr unterdrückt es, das verschafft ja Zulauf. Ja? Also deswegen glaube ich, dass diese Aufforderung nicht nur eine moralische ist, sozusagen Artikel 5 um jeden Preis, Hauptsache Meinungsfreiheit, sondern dass darin schon eine kluge These über Systemstabilität und Demokratieeerhalt steckt. Ja? Also keine Sonntagsrede, sondern ganz nützlicher
und Rat. Es ist vielleicht auch, also ich habe witzigerweise, Herr Ambus und ich haben uns ähnlich vorbereitet. Ich habe auch einen kleinen Ausschnitt noch aus diesem Urteil mir aufgeschrieben, weil ich so gut formuliert fand, dass unsere Verfassung darauf setzt, dass Kritik und selbst Polemik gesellschaftlich ertragen wird. Aber es geht noch weiter. Ihr mit bürgerschaftlichem Engagement begegnet und letztlich in Freiheit die Gefolgschaft verweigert wird. Also dass wir eben in der Gesellschaft es schaffen, mit diesen Positionen uns auseinanderzusetzen und dann eben auch uns selbst verantwortlich aufgrund dieses Diskurses entscheiden, eben solchen extremistischen Ansichten die Gefolgschaft zu verweigern. Und dass eben diese, ich fand das total gut formuliert, eben das ist ja, dieses Aushalten heißt ja nicht, ich sitze dann da und mache nichts, sondern es heißt ja eben auch, es ist aber auch eine Aufforderung an mich, gegebenenfalls dem entgegenzutreten, eine andere Meinung dem gegenüberzutreten.
Das heißt vor allem ja auch, das heißt ja vor allem auch, ihr sollt euch eben nicht zurücklehnen und sagen, guck mal Staat, komm mal bitte, mach ein paar Gesetze, mach mal ein paar symbolische oder sonstigen Gesetze und regel das Problem. Weil das schafft eine falsche Erwartungshaltung, das geht gar nicht. Also du kannst nicht ein demokratisches System, was in Schieflage gerät, mit Hilfe von irgendwelchen einfachen Gesetzen stabilisieren. Also das wird nicht funktionieren. Von daher ist es ja auch wirklich eigentlich eher eine Aufforderung zu sagen, nicht haltet es aus, sondern geht auch in den Kampf. Ja, also engagiert euch.
Kommen wir auch gleich dann zum Demokratieförderungsgesetz. Ne? Das ist ein sehr interessanter Punkt in dem Zusammenhang, weil Sie gerade auch Bundesinnenministerium sagten. Ich will noch mal eine Sache sozusagen nachfragen oder nachfassen. Wenn ich sage aushalten, dann meine ich Menschen wie mich. Und es ist nicht sozusagen Leiden Christi, jetzt muss der arme Junge irgendwie was aushalten, sondern es ist völlig in Ordnung, hart kritisiert zu werden. Es ist völlig in Ordnung und auch völlig legitim. Und genauso muss das sein. Aber wenn dieses Gefühl entsteht, dann meine ich, dass es eigentlich um etwas anderes geht. Hier sitzen jetzt drei Profis, meinetwegen mit mir gerne vier, die gewohnt sind, sozusagen im grellen Licht der Öffentlichkeit eine, vielleicht auch eine etwas kantigere Position an irgendeiner Stelle zu vertreten und die dann wissen, was dann als nächstes passiert. Aber Menschen, die das nicht gewohnt sind, Menschen, die sozusagen deren täglich Brot das nicht ist, können Sie nachvollziehen, dass die damit ein Thema haben? Also das geht ja immer in drei Stufen. Also da drückt sich zunächst mal jemand ungeschickt aus. Der muss das gar nicht absichtlich gemacht haben. Der drückt sich ungeschickt aus und wird dann absichtlich auch missverstanden. Man kann sogar vielleicht ahnen, okay, er oder sie hat das gar nicht so gemeint, weil der Kontext vielleicht ein völlig anderer ist. Und dann kommt Stufe 3, dann geht's richtig los. Und zwar so lange, bis nichts mehr sozusagen von dieser öffentlichen Existenz übrig bleibt. Das ist das, was ich meine.
Ja, das,
und das können Profis aushalten.
Nee,
das meine ich damit.
Profis auch nicht aushalten.
Niemand.
Profis werden auch krank.
Das hat schon Grenzen, würde ich auch sagen.
Das hat Grenzen. Ja. Also wirklich, wie Menschen darunter zusammenbrechen. Also vielleicht wird man ein bisschen abgehangener, hat ein bisschen mehr Hornhaut. Aber ich glaube, diese Art von
ja, öffentlicher sozialer Dekonstruktion, die macht jeden krank.
Es gibt ein Beispiel über Sie. Sie haben mal über diese Kipppunkte sozusagen, wie beim Klima, ja, Tipping Point, in der Meinungsfreiheit nachgedacht. Und Sie sprachen damals über 2015, Flüchtlingskrise. Und es gibt einen Satz von Ihnen, der folgendermaßen lautet: Damals war natürlich eine radikale Gruppe von Merkel-Hassern sehr laut, zum Beispiel bei Kundgebungen in Ostdeutschland. Diese Leute fand ich unerträglich. Aber vielleicht habe ich dahinter Menschen übersehen, die sich einfach ganz konkret und ohne im geringsten Nazis zu sein, fragten, wie soll das gehen in den Schulen, beim Frauenbild, im Clash der Erfahrungen und Religionen? Und vielleicht habe nicht nur ich sie übersehen. Was passierte dann?
Ich habe das nicht so ganz viel mitgekriegt, aber ich glaube, danach hieß es, ich hätte rechte Gewalt verharmlost und wäre wahrscheinlich selber auch schon ein halbes AfD-Mitglied oder irgendwas. Also vermute ich mal, dass das in die Richtung ging.
Ein Autor, ein Kollege, der auch für die Zeit schreibt, auch für den Stern schreibt, schrieb daraufhin, 1000 Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte und die Todesopfer rassistischer Gewalt verschwinden hinter der Formulierung Merkel-Hasser aus Ostdeutschland. Schöner kann man Rechtsextremismus nicht verharmlosen. Hm. Wie haben Sie darauf reagiert? Ist das das, was Sie meinen, ja?
Ja, also ich habe darauf nicht reagiert, weil ich das in dem konkreten Fall damals auch, glaube ich, gar nicht so genau verfolgt habe, weil ich auch nicht so viel in den sozialen Medien unterwegs bin. Aber es ist natürlich so ein Beispiel, was Sie meinten zum Thema Missverstehen. Also ich glaube schon, dass man, was ich da versucht habe zu sagen, verstehen kann, wenn man möchte. Also finde ich. Also
ja, weil das ich Verstehen ja quasi, bedeutet ja nicht Verständnis dafür zu haben, ne?
Eben. Also genau. Also sowohl kann man, glaube ich, verstehen, was ich sagen wollte, als auch habe ich versucht sozusagen wiederzuspiegeln, dass wir oder dass ich selber mir sozusagen vorwerfe, auch schon Phasen im Leben durchlaufen zu haben, wo ich es mir in einer herrschenden Meinung sehr bequem gemacht habe und quasi nicht mehr richtig hingeguckt habe auf den Individualfall und wo ich selber vielleicht auch gelegentlich mal gesagt habe, das sind doch alles Nazis, ja? Also Leute, die sich damals 2015 bei der sogenannten Flüchtlingskrise eben sehr stark gegen diese Zuwanderung engagiert haben, weil ich damals einfach überzeugt war, dass Frau Merkel richtig gehandelt hat. Also ich war einfach einverstanden mit ihrer Entscheidung, ja? Ich war auf dieser Seite und das wollte ich ja eigentlich zum Ausdruck bringen, dass solange man sich sozusagen im sogenannten Mainstream bewegt, man oft auch übersieht und dann zu schnell urteilt und Leute zu schnell in eine Schublade legt und das kommt dann eben zurück irgendwann.
Das also spiegelt sich ja offenbar wieder in genau solchen Umfragen, ne?
Also der Punkt, glaube ich, wo man das nochmal festmachen kann, diese Idee der Streitkultur und nicht zu verbieten, das ist ja deswegen auch, das ist ja nicht nur ein juristisches Problem, das ist ja kein verfassungsrechtliches Problem, das ist ein gesellschaftliches Problem. Ja. Wie komme ich klar mit Gruppen, zum Beispiel diesen Leuten, die da Kalifat schreien, die ich eigentlich ablehne. Und da ist eben nicht die Antwort.
Streichen. Das lehnen wir vollkommen ab, oder?
Die lehne ich. Ich kann jetzt hier nur von mir reden. Was Sie denken, ist Ihre Meinung.
Ja, auch.
Ich lehne sie total ab. Aber was ist meine Antwort? Alles, was ich an gesellschaftlichen Gruppen hier ablehne, ist nicht die Antwort, sie zu verbieten, ist nicht nach Staat zu rufen, sondern ist, macht eine Gegendemo, liebe muslimischen Mitbürger, gegen die Leute und sagt, wir sind gegen das Kalifat. Ja? Also zivilgesellschaftliches Engagement. Das Bundesverfassungsgericht sagt eigentlich, und das ist die Lehre aus dieser Rechtsprechung, genauso wie Julian Cäsar sagt, ruft nicht immer nach dem Staat, engagiert euch selbst und macht diese Gegenbewegung und bringt euch in diesen Diskurs aktiv ein. Und der andere Punkt, Nora Marquardts Zitat, das steht nochmal an einer anderen Stelle, Sie können Werte, Loyalität nicht erzwingen. O-Ton Bundesverfassungsgericht. Wenn hier gefordert wird, bekenne dich zum Existenzrecht Israels, zu dem ich mich bekenne, weil ich daran glaube, aber ich kann niemanden, wenn er zum Beispiel deutscher Staatsbürger werden will, wie das ja einige Länder jetzt vorsehen, das abverlangen. Das kann ich juristisch nicht, weil es gibt eine negative Bekenntnisfreiheit, aber das ist gar nicht mein Punkt. Es ist völlig unsinnig und es lädt die Leute zur Lüge ein, weil natürlich würde sich die Person bekennen, wenn sie dafür was bekommt, nämlich die deutsche Staatsangehörigkeit. Aber ob die wirklich dieses Bekenntnis unterschreibt, ist eine ganz andere Frage. Und das ist eben diese Idee, wir müssen Leute überzeugen. Wir müssen versuchen, Natürlich gibt es da Grenzen, wenn sie nicht mehr überzeugen können. Aber da ist ja das Strafrecht da. Und das Strafrecht ist ja nicht zahnlos. Es gibt ganz viele Fälle, die könnten wir jetzt durchdeklinieren, das Strafrecht...
Machen Sie mal ein Beispiel.
Ja, ich kann Ihnen zum Beispiel den Fall nennen der Menschenwürdeverletzung. Das ist ja der Klassiker. Also wir hatten in 2020 einen Fall, wo ein weißer Mitarbeiter in einem Unternehmen einen Schwarzen beleidigt hat, die mal Uga Uga gesagt hat. Ja, also so ähnlich wie in den Fußballstadien, wenn die da Bananenschalen schmeißen oder so. Und dann hat das Unternehmen diesen weißen Mitarbeiter entlassen. Der ist vors Arbeitsgericht gegangen und schließlich ist das beim Bundesverfassungsgericht gelandet. Und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, die Meinungsfreiheit, also dass du den rassistisch verunglimpfst, ja, muss hier zurücktreten, denn es geht um die Menschenwürde. Die Menschenwürde schränkt die Meinungsfreiheit ein. Natürlich.
Also Artikel 1 sozusagen überstrahlt
es. Das ist sozusagen das Hochreck, wenn Sie das turnerisch jetzt übersetzen würden. Und natürlich liegt der Teufel im Detail, weil es bei der Menschenwürde dann immer darauf ankommt, das zu konkretisieren. Und es geht halt um den Angriff auf die Persönlichkeit, also der Kern der Persönlichkeit. Und was ist eine rassistische Beleidigung? Also ich erkenne diesen Menschen nicht als Menschen an. Ich sage, der ist schwarz, der ist wie ein Affe. Das ist ja die Aussage, wenn ich da Bananenschalen oder Uga Uga mache. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, ja, das Unternehmen hatte recht. Der kann sich nicht auf Meinungsfreiheit berufen. Ja.
Da endet das sozusagen. Da endet
oder die Beleidigungsfälle. Also zum Beispiel nochmal den Fall, den ich eben genannt habe. Oder wenn ich eine Falschaussage mache. Ich lege Ihnen ein Zitat in den Mund. Ja, da gab es diesen Heinrich Böll-Fall, der berühmte Schriftsteller Heinrich Böll. Dem wurde von dem CDF-Reporter Walden in einer Sendung gesagt, er sei ein Terrorismusfreund. In den 70er, 80er Jahren, der Heinrich Böll hat halt gesagt, der Staat reagiert völlig über gegen Baader-Meinhof, gegen RAF. Das sei ein rattenhafter Staat. Wurde ihm in den Mund gelegt. Und dann ist der Heinrich Böll dagegen vorgegangen. Das Verfassungsgericht hat am Ende gesagt, das unrichtige Zitat, also wenn Sie einer Person, was die Presse ja leider oft macht, gewisse Presse, also es werden Leuten was in den Mund gelegt, was sie gar nicht gesagt haben, das unrichtige Zitat wird nicht geschützt von der Meinungsfreiheit. Ja? Und zuletzt noch die unwahre Tatsachenbehauptung. Da ist der Klassiker die Auschwitz-Leugnung. Verstehen Sie? Die Meinung und die Tatsache.
Das ist nur eine rhetorische Frage.
Das macht man ja immer.
Ich kann damit umgehen emotional.
Wir halten uns aus.
Also der Punkt nochmal, weil die Frage immer ist, Meinungsfreiheit ist ja nicht unbegrenzt, schon im Schutzbereich nicht. Also wenn ich zum Beispiel behaupte, es hat den Holocaust nicht gegeben, ist das ja keine Meinung, sondern es ist eine unwahre Tatsachenbehauptung. Wir wissen historisch, dieser Holocaust hat stattgefunden und zwar von Deutschland verursacht, begangen. Und deswegen sagt das Bundesverfassungsgericht, in diesen Fällen, Auschwitz-Leugnungsfälle, die unwahre Tatsachenbehauptung ist gar nicht vom Schutzbereich der Meinungsfreiheit umfasst. Da haben wir gar kein Problem der Meinungsfreiheit. Das ist keine Meinungsäußerung, wie ich finde die Regierung blöd. Das ist eine Meinungsäußerung, sondern ist eine unwahre Tatsachenbehauptung.
Wobei man natürlich sagen muss, normalerweise darf man unwahre Tatsachen behaupten. Also es ist jetzt ein spezieller Fall. Also wenn ich sage, 2 plus 2 ist 5, dann ist das nicht strafbar.
Das Verfassungsgericht sagt klar, es ist immer die Frage,
was eine unwahre Tatsachenbehauptung ist.
Genau. Es geht um die persönliche Ehre, die dadurch dann gekränkt ist.
Ja,
kann ich dann nicht sagen, das ist halt meine Meinung,
es ist halt eine Abgrenzungsfrage. Zwischen Tatsache und Meinung, das ist unser Problem.
Darf ich nochmal fragen, anderes berühmtes Zitat, Soldaten sind Mörder.
Ja, genau.
Wie ist das Tucholsky, ne?
Ja, unter anderem, haben viele benutzt, da gab es insgesamt 5-6 Fälle. Also,
richtig, wie ist das ausgegangen?
Das ist so ausgegangen, dass das Bundesverfassungsgericht liberal gesagt hat, die Meinungsfreiheit deckt das ab. Und zwar deswegen, das ist jetzt wieder ein Problem des Beleidigungstatbestandes, weil ich das Kollektiv in Beziehung setze und nicht den Einzelnen. Verstehen Sie? Da fährt ein einzelner Soldat an der Kaserne vorbei, da hat so ein weißes Ding da hingehängt, Soldaten sind Mörder. Und der hat ihn angezeigt, dieser Soldat, weil der sich selbst angesprochen fühlt.
Klar, weil er ja
Soldat
ist.
Aber der Mensch sagt, dieser Mensch, der das aussieht, ich mache eine allgemeine Erklärung, Soldaten sind nun mal Mörder. Also Mörder vielleicht nicht, das ist ja wieder juristisch, sie töten. Okay, Soldaten begehen Totschlag. Jetzt kann man ja sagen, das dürfen sie im gewissen bewaffneten Konflikt, sie tun es.
Ja.
Und deswegen ist die Aussage erstmal eine Meinungsaussage, die aber generell sich nicht gegen den Einzelnen richtet. Und da hat das Verfassungsgericht eben gesagt, auch im Sinne der strafrechtlichen Auslegung, es ist hier eine Art Kollektivaussage, dieses System des Soldatischen, das hat halt mit Tötung zu tun.
Ich finde aber, es ist nochmal wichtig auch festzuhalten, das Strafrecht, das ist ja das schärfste Schwert des Rechtsstaates. Also dass ich was unter Strafe stelle, das ist wirklich das Letzte, wenn wir da gar nicht mehr hinterherkommen. Und deswegen sind die Grenzen des Strafrechts wirklich relativ also sozusagen lassen noch relativ viel zu. Mhm. Also auch eine Beleidigung, selbst etwas, was ich als beleidigend empfinde, kann manchmal trotzdem dann von mir hinzunehmen sein, je nachdem, wie das eben einerseits die Meinungsfreiheit und andererseits meine persönliche Ehre, wie das jeweils abzuwägen ist. Das heißt, auch bei der Frage, wie wenden wir das Strafrecht an und wie streng sind wir quasi bei der Auslegung, auch da müssen wir ja dann wiederum auch die Grundrechte berücksichtigen. Mhm. Also auch die Meinungsfreiheit der Person, die sich in einer beleidigenden Weise vielleicht äußert.
Mhm. Nochmal ganz kurz, weil wir das vorhin gesehen haben, das Plakat mit dem Kalifat. Vielleicht können wir das noch einmal zuspielen. Da sind wir jetzt in einem Dilemma. Zumindest ich als Nicht-Jurist schaue da drauf und denke, von der Meinungsfreiheit sozusagen gedeckt, nicht zu sagen, wir fordern das Kalifat, sondern steht ja da nur, Kalifat ist die Lösung. Aber es insinuiert sozusagen, dass man ein Kalifat errichten will. Und denke, na gut, das ist jetzt schwierig, weil da fordern Leute etwas im Rahmen dieser Demokratie, dieser Meinungsfreiheit.
Was undemokratisch ist.
Was zutiefst undemokratisch ist. Und das Erste, was sie direkt danach schleifen würden, wenn es dazu käme, und
wäre
abschaffen, wäre genau das.
Ja. So ist es. Und kann einen das nicht stolz machen, dass wir das trotzdem gewähren? Ist das nicht genau das, wo man,
so
also da schlägt mein Herz höher an der Stelle. Ja, also ich finde das toll. Natürlich setzt das einen Haufen Vertrauen voraus in diese komplizierte und irgendwie im Gleichgewicht zu haltende Konstruktion, die unseren Rechtsstaat ausmacht. Aber ich bin da, auch wenn zurzeit der Wind etwas härter weht von allen möglichen Seiten, wir das, glaube ich, auch alle so empfinden, ich bin da nach wie vor zutiefst optimistisch, dass das der Weg ist. Wir können damit umgehen. Und gerade Leuten das zu erlauben, die uns eigentlich ablehnen in unserer Liberalität.
Die das ist System abschaffen wollen, innerhalb dessen sie das tun.
Aber das ist der Ausweis, dass wir es ernst meinen. Weil Dinge zu erlauben, die uns, also ich sage jetzt mal uns, ja, also die... Wir, das System, also die Demokratie, angenommen, ich wäre die Demokratie, dann würde ich sagen,
die Gesellschaft,
Dinge, die uns bestätigen, im Rahmen unserer Werte zu erlauben, das ist ja nicht die Kunst. Also die Kunst besteht doch darin, auch dem einen gewissen Freiraum zu geben, was uns eigentlich angreift.
Ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt.
Der Prüffall,
ja,
sozusagen.
Weil ich brauche die Grundrechte ja genau dann, wenn die anderen nicht wollen, dass ich das machen darf. Ne? Also wenn ich mich darauf berufe als Minderheit, wenn ich die abweichende Meinung äußere. Also niemand muss sich auf die Meinungsfreiheit berufen, um das zu sagen, was eh alle denken. Dafür brauche ich die Meinungsfreiheit nicht. Insofern ist es immer, eigentlich sind es auch Rechte, gerade anders zu sein, anders zu denken. Und ich glaube, da ist es auch nochmal wichtig zu sagen, also es ist natürlich in einer Demokratie möglich zu sagen, ich finde die Monarchie die bessere Staatsform, zum Beispiel. Wir müssen ja noch nicht mal ins Kalifat gehen, wo wir jetzt vielleicht auch noch mal deutlich gewalttätigere Herrschaft und so weiter
Kollegen,
noch
vor. Das schreiben Kollegen von mir, Monarchie ist die bessere Staatsform. Also gut, das kann man schreiben.
Das kann man schreiben. Ist aber auch dann sozusagen noch mal wichtig zu sagen, also das ist ja genau die Grenze, ist dann erreicht, wenn es ein darauf ausgehen ist, quasi diese freiheitliche demokratische Grundordnung mit der Demokratie, mit den zentralen Grundrechten, mit eben dieser Absicherung des Pluralismus, wenn man die beseitigt und zwar nicht nur findet, es wäre gut, wenn sie beseitigt wäre, sondern auch da sozusagen aktiv wird in diese Richtung und wenn es wirklich gefährlich wird. Und das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig zu verstehen. Also bis eben auf diese Holocaust-Leugnung geht es selbst beim Strafrecht, wo es um Äußerungen geht, nicht darum, die einzelne Äußerung selber zu verbieten für ihren Inhalt, sondern es geht um die Gefährlichkeit. Das heißt, es geht darum, dass jemand in seiner persönlichen Ehre verletzt wird. Es geht darum, dass beispielsweise die Demokratie selbst in Gefahr gerät oder so. Und das sind dann eben Gefahren, die können sich aus ganz unterschiedlichen Arten von Äußerungen ergeben. Der Inhalt ist sozusagen, der ist manchmal, der kann mal so sein. Es geht aber immer um die gleichen Rechtsgüter, die betroffen sein müssen. Und das geht eben gerade nicht darum, dass wir bestimmte Meinungen verbieten. Das wäre auch mit der Verfassung nicht vereinbar. Sondern es geht darum, Rechtsgüter zu schützen, zum Beispiel eben die persönliche Ehre, die Menschenwürde von Einzelnen, dass die eben nicht verletzt werden.
Aber vielleicht Nummer eins, weil ich finde, man muss das schon adressieren, dieses Unwohlsein bei dieser Kalifatssache.
Ja, man muss ich will es ja noch mal ganz kurz begründen, Herr Ambos. Das Gefühl, das bei den Leuten entsteht, ist, und ehrlich gesagt auch bei mir, da wirkt der Staat zahnlos,
und das ist genau,
machtlos.
Herr Lanz, das weiß ich. Ich kenne genau Ihr Gefühl und das vieler Leute. Und deswegen sage ich Ihnen, das stimmt eben nicht. Denn wie Nora Marquardt sagt, das Strafrecht ist ja das letzte Schwert. Aber natürlich kann der Staat reagieren. Zum Beispiel kann er diese Vereinigung verbieten. Diese, die dahinter stehen, hinter so einer Demo. Also es gibt ja die Möglichkeit eines Vereinsverbots. Ja, wenn man der Meinung ist, das ist also verwaltungsrechtlich dann der Weg, das, was das BMI macht oder Länder können es machen, je nach Kompetenz. Und dann hat man, wenn man eine Vereinigung verboten hat, hat man ganz andere auch strafrechtliche Möglichkeiten, zum Beispiel über die Verwendung von Parolen, dann sind wir wieder im Strafrecht. Aber das wäre der erste Schritt.
Kompakt war gerade das Thema.
Genau.
Das ist rechtsradikale Magazin.
Ja, gut, aber das ist kein gutes Beispiel.
Das ist ein anderer Fall. Aber
ist kein gutes Beispiel, sagen Sie.
Kein gutes Beispiel. Okay. Aber ich möchte noch mal sagen, was wäre ein gutes Beispiel? Also ich möchte mal einen Klassiker bringen, wo das ja klar ist. Also die Wehrsportgruppe Hoffmann, das war ja so ein Fall. Mhm. Nehmen Sie eine islamistische, gewalttätige Organisation. Und wir haben ja Vereine verboten. Organisation unter Vereinsrecht. Und da bin ich auch mit einverstanden. Und die Wehrsportgruppe Hoffnung vor 20, 30 Jahren wurde dann irgendwann verboten. Weil die Idee natürlich ist, auch bei diesem Verbot im Vereinsrecht reicht es nicht, verfassungsfeindlich zu sein, sich gegen die sogenannte freiheitliche, demokratische Grundordnung zu reden, sondern man muss auch aggressiv, kämpferisch, ja, das sagt auch das, sagen die Gerichte, nicht nur Verfassungsgericht, dagegen vorgehen. Und wenn man das belegen kann, da hat der Staat natürlich die Beweislast, wenn er verbieten will, dann kann eine solche Organisation verboten werden.
Also wird auch gemacht.
Es wird oft nicht wahrgenommen.
Aber zum Thema der zahme Staat, also das findet tatsächlich auch
häufig
statt. Der
ist nicht zahnlos, dieser Staat. Ja.
Okay, noch mal ganz kurz kompakt, das war interessant. Sie haben sofort widersprochen, Sie haben widersprochen. Ja. Sagten, es ist ein anderer Fall.
Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig zu verstehen, also das sozusagen, worum geht's? Es geht um ein Magazin, das man, glaube ich, mit Fug und Recht als rechtsextrem bezeichnen kann. Und das ist jetzt verboten worden. Und interessanterweise ist aber nicht die Zeitschrift an sich verboten worden, sondern es ist ein Vereinsverbot, nämlich für die Redaktion sozusagen, die dahinter steht. Mhm. Und das ist eine ganz problematische Konstruktion, die wir auch schon vorher gesehen haben bei einem Online-Medium, nämlich in die Media links unten. Wo das Bundesinnenministerium genau das Gleiche gemacht hat, quasi die Personen hinter dem Medium zu einem Verein erklären, um den dann zu verbieten.
Okay.
Vereine kann man nämlich verbieten, aber, und das ist wichtig auch nochmal zu betonen, in Artikel 5 Grundgesetz steht auch die Pressefreiheit drin.
Ja.
Und da steht auch drin, eine Zensur findet nicht statt. Und Zensur ist nämlich genau das, dass man vor Erscheinen ein Medium schon verbietet oder einer Kontrolle unterwirft, ob das jetzt genehm ist, was da drin steht. Und das ist das, was verboten ist durch das Grundgesetz und insofern erlaubt wäre zu sagen, jetzt gibt es eine Publikation, da sind beispielsweise volksverhetzende Inhalte drin, die muss aus dem Handel genommen werden und die darf nicht weiter verkauft werden. Das wäre unproblematisch. Aber dass man sagt, von vornherein verbieten wir das, egal was jetzt in den nächsten Heften drinstehen würde, das ganze Magazin wird verboten, das geht presserechtlich nicht und deswegen macht man diese Umgehungskonstruktion.
Spannend.
Über das Vereinsverbot. Und das haben wir eben jetzt gegen linkes Medium gesehen, jetzt geht es gegen rechtes Medium. Ich halte das für eine extrem problematische, autoritäre Politik, auf diese Weise zu intervenieren. Also die Pressefreiheit, wenn wir da anfangen, das aufzugeben, dann sind wir, glaube ich, als liberaler Rechtsstaat wirklich mit dem Rücken an der Wand.
Und die Pressefreiheit, die gar nicht zitiert wird in dem Zusammenhang von der Innenministerin, sondern die bezieht sich nur auf Artikel 9 Grundgesetz. Das ist das Recht, Vereinigungen zu gründen. Und Vereinigungen kann man, wenn sie sich gegen die Verfassung wenden, aber eben aggressiv kämpferisch verbieten. Sie argumentiert also gar nicht mit der Pressefreiheit. Es wird auch Artikel 5 gar nicht zitiert, sondern es wird nur Artikel 9 zitiert und das Vereinsgesetz. Und Herr Lanz, das ist eigentlich noch viel mehr, denn es ist ja nicht mal ein Verein, es ist eine GmbH. Es ist eine wirtschaftliche Vereinigung. Da haben wir im Artikel 17 Vereinsgesetz
eine Erstreckungsfolie.
Wir können auch solche wirtschaftlichen Vereinigungen, also GmbH, eine Kommanditgesellschaft, können wir verbieten nach Vereinsrecht. Das ist eine Erweiterung, wenn sie sich verfassungsrechtlich betätigen. Aber das ist gar nicht hier der Vorwurf, dass sich diese zwei GmbHs, die hinter Kompakt stehen, sondern es ist gegen Kompakt gerichtet, also gegen das Organ an sich. Und dann ist eigentlich der direkte Weg über die Pressefreiheit. Und letztendlich ist der Weg, und
das
da muss man auch nochmal sagen.
Das muss man auch dazu sagen. Ne?
So,
das wäre dann aber eben verboten
aber
über die Pressefreiheit.
Es gibt natürlich schon noch einen Weg verfassungsrechtlich. Da ist nämlich der Weg der Verwirkung. Und das haben wir bei Höcke ja auch zitiert. Also Artikel 18 Grundgesetz. Und das ist eigentlich das, was Sie eben angesprochen haben. Nämlich dieses Unwohlsein, die Idee des Missbrauchs.
Ja.
Abuse of Rights ist das eigentlich. Also ich benutze ein Recht, nämlich die Meinungsfreiheit, um eigentlich dieses Recht abzuschaffen. Genau. Also ein Zwischenschritt. Ich errichte dieses totalitäre System, nennen Sie es Kalifat, nennen Sie es neues Nazisystem, um dann das eigentlich abzuschaffen. Und da haben wir natürlich schon Instrumentarium, nämlich im Grundgesetz, Artikel 18. Aber, und das ist der entscheidende Punkt und sehr weise, diese Verwirkung erklärt das Bundesverfassungsgericht, genauso wie das Bundesverfassungsgericht Parteien, Artikel 21, verbietet. Das darf eben nicht die Exekutive. Und verstehen Sie, das Problem der exekutiven Entscheidung, exekutiv, nicht mal legislativ, nicht mal ein Parlament, sondern das entscheidet die Innenministerium in ihrer allumfassenden Macht, wo erstmal gerichtlicher Schutz erst ganz spät kommt, lädt natürlich zu Missbrauch ein. Und wenn wir jetzt sagen, wir finden das bei Compaq gut, weil wir dieses Magazin blöd finden, ist es morgen vielleicht gegen ein anderes, eine liberale oder nur konservative Zeitung. Ja?
Das ist genau und der
das
Punkt.
Das ist die Slippery Slope. Ganz links oder so.
Das ist ja auch schon ganz links.
Ich muss gerade an Julian Mbappé denken. Haben wir ja in der Redaktion häufiger diskutiert. Das wurde sozusagen für gut befunden und beklatscht, wenn man so will, auch in Frankreich, dass da jemand sich hinstellt, berühmter Fußballer, der sagt, pass auf, wählt und wählt bitte das Richtige. Und nur mal hypothetisch gedacht, der setzt sich hin und sagt, wählt bitte den Rassemblement National. Wählt bitte, weiß ich nicht, Marine Le Pen oder irgendjemand anderen. Links außen, rechts außen, wo auch immer. Wie gehen wir denn dann damit um?
Ja, wer ist
darf
wir?
Er das?
Also, natürlich wer ist wir? Das. Also klar darf er das. Also,
ja. Aber gesellschaftlich wäre natürlich sofort geächtet bis
zum Gegenwind. Schätzungsweise, das ist dann ja auch in Ordnung sozusagen. Mhm. Das ist ja der Gegenwind, von dem Sie auch am Anfang gesprochen haben, dass natürlich Meinungsfreiheit nicht heißt, dass man sich einfach hinstellt, irgendwas fordert und dann muss das ausgehalten werden im Sinne von lass den Mann doch seine Meinung sagen. Also so ist das natürlich nicht gemeint, sondern alles, was dann entgegenschlägt, ist hinzunehmen. Und auch wenn daraus bestimmte Entscheidungen resultieren, den nicht wieder aufzustellen und so weiter in der Zukunft, solange das jetzt nicht arbeitsrechtlich
wäre das,
wieder
wäre das
Fall
richtig,
ist.
Also, ihn dann nicht mehr aufzustellen? Das ist doch die Frage, um die es eigentlich geht. Wenn wir heute hier diskutieren und sagen,
das ist Wolfsgroß.
War es richtig?
So? Also zwei Sachen muss man dazu fragen. Erstens war es richtig, den Spieler für zwei Spiele zu sperren. Also das sind UEFA-Regeln. Das sind nochmal ganz Sonderregeln, dass Sie als Sportler,
wie bei Olympia, graue Wölfe,
dürfen sich politisch gar nicht äußern. Das hatten wir auch in Katar, das Problem,
deutschen Spieler. Ganz kurz, dieser Gruß, den sozusagen diese grauen Wölfe in der Türkei, ist das rechtsextrem, gesichert rechtsextrem?
Das ist eben das Problem und das ist mein zweiter Fall. Wir hatten in Berlin ja die türkischen Fans an diesem schönen Tag, wo die da zu dem Spiel sind. Und ein Teil dieser Fans, eine große Gruppe, hat eben den Wolfsruf gezeigt. Die Berliner Polizei hat diese Gruppe auseinandergetrieben, meines Erachtens rechtswidrig.
Rechtswidrig? Denn,
weil wir weder den Gruß noch die dahinterstehende nationalistische Partei, die übrigens in der Regierung mit Herrn Erdogan ist, nicht verboten haben. Wir haben kein Verbot und wir können damit auch den Gruß nicht einer Organisation zurechnen, die verboten ist. Ja, und insofern, meines Erachtens ist der Eingriff der Polizei, da sind wir wieder bei öffentlicher Sicherheit und Ordnung. Im Grunde geht das alles nur über die Generalklausel, das Polizeirecht. Und da muss man natürlich sagen, das ist so butterweich, das ist so allgemein. Da kann man jetzt drüber streiten, ob es aus Gründen der öffentlichen Sicherheit für Berlin gut ist, wenn, keine Ahnung, 1.000, 2.000, 3.000 türkische Fans dann mit dem Wolfsgruß rumlaufen, ob das nicht besser ist, die auseinanderzu.
Also ich stimme Ihnen schon zu, dass das Polizeirecht jetzt da, also es gibt sozusagen Generalklausel, ich erkläre noch mal ganz kurz, es gibt so ganz spezielle Maßnahmen, die Polizei ergreifen kann und dann gibt es sozusagen, wenn es eine Gefahr gibt für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, dann darf die Polizei die erforderlichen Maßnahmen ergreifen. Das ist sozusagen, wenn es nichts Spezielleres gibt mit höheren Anforderungen. So, und jetzt öffentliche Sicherheit ist ja aber ein juristischer Begriff, für den es Kriterien gibt. Das heißt, die öffentliche Sicherheit, die Schutzgüter der öffentlichen Sicherheit sind eine der Rechtsordnung. Das heißt, wenn ich gegen Gesetze verstoße, Staat und seine Einrichtungen oder Rechte Dritter, also Rechte der Einzelnen. Das heißt, ich würde Ihnen jetzt zustimmen bei dieser Versammlung, wenn das nicht strafbar ist, diesen Gruß zu zeigen, dann wüsste ich auch nicht, was da jetzt die öffentliche Sicherheit dran ändern würde, weil die sozusagen, das bezieht sich ja auf die gleichen Probleme. Und insofern ist es, glaube ich, auch da nochmal wichtig zu sagen, das haben Sie ja vorhin auch angesprochen, die Polizei muss ja in solchen Situationen quasi eine Prognose treffen. Ne? Wie wird das jetzt weiter verlaufen? Können wir das jetzt hier weiterlaufen lassen oder nicht? Werden hier möglicherweise demnächst dann doch Straftaten begangen? In dieser Prognosesituation würde ich auch sagen, ist die Polizei im Moment relativ weitgehend und nimmt viel zu schnell an, dass es hier zu Straftaten kommen kann. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, eben war ja schon die Rede von der Lüth-Entscheidung, der Wunsiedel-Entscheidung, also ganz großen, wichtigen Verfassungsgerichtsentscheidungen, auch nochmal an die Brockdorf-Entscheidung zu erinnern. Das ist so, dass da ging es um eine Atomkraft-Demo, die am Ende noch gewalttätig wurde und die halt sollte verboten werden. Die
Wir
Leute
reden
sind trotzdem
von welchem
gelaufen.
Jahr in dem Fall?
85.
'85, ja.
Und also so Anti-Atom-Bewegung, ja, 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 ne? Und genau. Das, da war klar, da kommen dann sozusagen die Autonomen aus Hamburg auch zur Demo und
Gewalt
es wurde Gewalt bereit, ja. befürchtet. Die Versammlung fand dann trotzdem statt, obwohl sie verboten worden war und war auch friedlich. Auf dem Rückweg gab es dann aber doch massive Gewalt auch. Und die Frage war, war dann das Verbot nicht doch gerechtfertigt? Und das Bundesverfassungsgericht hat es gesagt, das Versammlungsverbot ist wiederum so das allerletzte Mittel und die alle, es waren 100.000 Leute auf der Demo, die nicht gewalttätig sind, die haben doch ein Recht auf Versammlungsfreiheit. Und die Polizei muss sich eigentlich bemühen, die Versammlungsfreiheit derjenigen, die friedlich bleiben, zu schützen und dann eben die, die unfriedlich sind, rauszuhalten und abzusondern und dagegen vorzugehen. Nicht dann zu sagen, dann darf niemand demonstrieren.
Okay, verstehe.
Und auch da, wir sind ein liberaler Staat und ich glaube, es ist wichtig, das nicht zu vergessen.
Ich würde gerne noch was sagen. Also ich finde es total super und spannend, dass wir die juristischen, auch konkreten Feinheiten noch mal aufdröseln. Aber ich möchte nicht, dass so ein bisschen unter die Räder kommt jetzt bei unserem Gespräch, dass dieses Vorgehen von Polizei einerseits, vom Innenministerium andererseits, zum Teil auch vom Gesetzgeber, der jetzt ja vermehrt auch sich überlegt, mit neuen Gesetzen Antisemitismus einzudämmen und so weiter. Also diese, dass dieser Handlungsimpuls in allen Gewalten jetzt irgendwie gegen extreme Äußerungen vorzugehen und da vielleicht auch die Liberalität für unseren Geschmack manchmal zu stark einzuschränken, dass das ja auch woher kommt. Ja, also dass das ja nicht sozusagen eine Art von neuer Machtlust ist. Also es ist aus meiner Sicht sozusagen nicht der Fall, dass wir uns jetzt einem deutschen Staat gegenüber sehen, der gerade seine autoritären Gefühle entdeckt. Also das ist, glaube ich, nicht die Diagnose, sondern ich glaube, das ist ein Ausdruck von Hilflosigkeit gegenüber dem Eindruck, dass genau das passieren könnte, was Sie jetzt schon zweimal in unser Gespräch auch eingebracht haben, nämlich, dass uns bei aller Liberalität das ja über den Kopf wachsen könnte. Also dass wir sozusagen den Moment des Umschlags verpassen, wo wir halt so lange liberal waren, bis zum Beispiel die AfD Mehrheitspartei auf Bundesebene ist oder wie auch immer jetzt Szenario. Und wir dann irgendwann da sitzen und sagen, ja gut, das haben wir uns jetzt mit Artikel 5 alles schön angeguckt. Was haben wir denn jetzt davon gehabt? Also das ist, glaube ich, das eine. Und das andere, auch noch kurz nachgeschoben, ist, dass natürlich die handelnden Menschen, und ich glaube, ohne es genau zu wissen, aber es ist meine Intuition, sowohl in den Polizeidirektionen als auch im Innenministerium, das natürlich auch machen, weil die sich getrieben fühlen. Ja, also weil da draußen sozusagen auch ein Meinungsdruck ist, der sagt, tut doch endlich was dagegen. So, und mach doch irgendwas mit dieser AfD und mach doch irgendwas mit Kompakt. Das kann doch nicht so weitergehen. Und ja, denen fällt jetzt natürlich auch nicht immer was Besseres ein. Manche Dinge wären auch umständlicher, würden länger dauern und mehr Geld kosten als zum Beispiel ein Verbot. Ja, das ist schnell gemacht, kostengünstig, macht gute Presse. Also will sagen, da ist ja was dahinter.
Ich will nochmal einmal Kai Amos zitieren, gerade wenn Meinungen als Machtkritik verstanden werden, also an der Politik, am Staat, an der Regierung, dann muss man das aushalten. Es gab kürzlich einen Fall, der Tweet von Julian Reichelt.
Genau. Da kommt das übrigens her. Das ist wieder, ich zitiere hier wieder nur Verfassungsgericht.
Ja. Vielleicht können wir den, ich glaube, wir haben den sogar vorliegen, vielleicht können wir den einmal zeigen. Ja. Also Julian Reichelt, ehemaliger Bild-Chefredakteur, twittert, Deutschland zahlte in den letzten zwei Jahren 370, damals Millionen Euro, drei Ausrufezeichen, Entwicklungshilfe an die Taliban, noch mehr Ausrufezeichen. Wir leben im Irrenhaus, in einem absoluten, kompletten, totalen, historisch einzigartigen Irrenhaus. Was ist das nur für eine Regierung?
Das finde ich völlig unproblematisch. Ich hätte nie im Leben gegen Herrn Reichelt irgendwas gemacht. Und die Entscheidung ist ja von rechts bis links. Ich habe da damals auch die Welt, eine Weltchefredakteurin zitiert, die wurde ja begrüßt, diese Bundesverfassungsgerichtsentscheidung, wo eben gesagt wird, gerade wenn es um institutionelle Kritik geht, wenn es gegen die Regierung geht. Mhm. Leute, seid mal souverän. Das ist wieder Carlo Schmidt. Mhm. Was ist denn das für eine unsouveräne Regierung? Entschuldigung, die gleich bei so einem Mann wie Reichelt, zu dem man ja stehen kann, wie man will, die gegen den juristisch vorgeht. Mhm. Lass den Mann das doch sagen. Das ist doch übrigens auch bei Compact, wenn der Habeck ins Gefängnis, Merkel, die Königin der Schlepper. Das sind so Aussagen von Compact. Würde ich alles sagen. Alles Meinungsfreiheit. Andere Sachen, zum Beispiel, wenn Minderheiten, jüdische Minderheit, muslimische, direkt angegriffen werden, dann sind wir wieder in der Volksverhetzung. Da kann es schon kritisch werden. Aber ja, bei Compact ist es differenziert.
Also wenn oder da drin konkrete steht, tötet Gewalt Habeck, auf, ist das wieder was
tötet
anderes.
Habeck oder die Billigung von Gewalt. Also es gibt das Attentat gegen den Kasseler Regierungspräsidenten. Und das müsste man öfter machen. Also mach's nochmal. Das wäre übrigens 140 StGB. Das ist ein Tatbestand im Strafgesetzbuch. Mhm. Da haben wir schon Mechanismen. Man muss nur immer genau differenzieren.
Mhm. Aber ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Hinweis auch. Dieses, gegen wen richten sich Meinungen? Ne? Mhm. Also wenn das Personen sind, die eine Machtfunktion ausüben, die vielleicht auch einen Anlass gesetzt haben für eine überspitzte, scharfe Äußerung, eine polemische Äußerung, dann bewerten wir das ganz anders, als wenn das Menschen sind, die Privatleute sind, die mal was formuliert haben. Vielleicht auch, Sie haben es ja vorhin gesagt, die vielleicht auch mal was ungeschickt formuliert haben, was man leicht falsch verstehen kann und die dann sozusagen in der gleichen Weise massiv angegriffen werden. Mhm. Wir schon Unterschiede machen. Und da geht es schon auch darum, den Diskurs, auf den wir ja hier setzen, auch offen zu halten. Wenn sich immer mehr Menschen aus dem Diskurs zurückziehen, weil die Auseinandersetzung so scharf geworden ist, dass man wirklich mit massiven Beleidigungen rechnen muss und nicht darauf zählen kann, dass das Strafrecht auch durchgesetzt wird. Da müssen wir nämlich vielleicht auch noch mal einen Satz zu sagen. Dass sie also auf den Schutz des Staates vor solchen Angriffen auf sie nicht vertrauen können, dann haben wir auch ein Problem, weil dann der Diskurs nur noch von den Lauten geführt wird.
Und das ist ja im Internet die Normalität, dass man auf den staatlichen Schutz nicht vertrauen kann, weil das weitgehend eine anarchische Sphäre ist.
Und interessanterweise hat das Bundesverfassungsgericht, über das wir jetzt schon ein paar Mal gesprochen haben, auch vor ein paar Jahren noch mal sehr deutlich gesagt, die auch PolitikerInnen müssen wirklich nicht alles hinnehmen. Und wir haben für die Demokratie auch ein Problem, wenn Leute zum Beispiel in der Kommunalpolitik nicht mehr arbeiten wollen, weil sie sagen, mit der Schärfe der Auseinandersetzung, ich mache das nicht mehr.
Ja, oder sogar mit körperlichen Angriffen.
Ja, und das ist ja nicht nur Auseinandersetzung und Euphemismus, die werden bedroht.
Genau. Ja. Ne?
Also,
richtig.
Und das ist, also, und dann eben auch zu sagen, ja klar, Machtkritik muss grundsätzlich, darf noch schärfer sein als jetzt irgendwelche Privatleute. Ja. Aber auch nicht grenzenlos.
Aber da möchte ich an der Stelle, weil das, glaube ich, auch manchmal so ein bisschen falsch gesehen wird, gerade in Bezug auf auch im Internet oder was Sie jetzt angesprochen haben mit der Kommunalpolitik, wo keiner mehr arbeiten will, das ist aus meiner Sicht dann häufig wirklich nicht ein Problem der fehlenden Gesetzeslage, sondern, was Sie ja gesagt haben, ein Problem der fehlenden Durchsetzung und zum Teil auch Durchsetzungsmöglichkeiten.
Ich will es jetzt nicht zum dritten Mal sagen, aber das ist genau der Moment. Und wenn man diese Leute fragt, die das betrifft, dann haben die natürlich genau dieses Gefühl. Also demokratietheoretisch, juristisch ist das alles klar.
Genau.
Aber in der gelebten Wirklichkeit sieht das natürlich anders aus. Und da erleben die dann einen Staat, eine Polizei, ein System, das nicht in der Lage ist, sie wirklich wirksam zu schützen.
Aber wenn wir, also wie passt das zu der Wahrnehmung, dass man in Deutschland nicht mehr sagen kann, was man denkt? Wenn wir gleichzeitig eine Realität haben, wo Leute viel mehr sagen, als sie eigentlich dürften und nichts passiert. Das meinte ich so ein bisschen, das ist ja auch irgendwie so eine, ja, also medizinisch oder psychologisch würde man sagen, kognitive Dissonanz.
Ja,
so
richtig.
Einmal eine Realität und eine andere Realitätswahrnehmung.
Es wäre jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, das aufzudröseln, aber ich glaube das ehrlich gesagt gar nicht, weil die Leute, die man da befragt, sind erstens ja nicht aus einem Guss. Also diese 60%, die dieses Gefühl haben, da können welche dabei sein, die sagen, man kann seine Meinung nicht mehr sagen, weil man kriegt sofort einen Shitstorm aus dem Internet.
Ja, ja.
Ist eine absolut berechtigte Beobachtung oder vielleicht auch ein Erfahrungswert. Andere können dabei sein, die sagen, ich bin AfD-Mitglied, wenn ich meine Meinung sage, verliere ich meinen Job. Kommt vor, ist auch nicht unberechtigt. Ja, jemand anderes sagt, wenn ich meine Meinung sage, verliere ich meine beste Freundin. Also das können ja ganz andere Szenarien sein, in denen das vorkommt. Ich glaube, was man unterm Strich halt schon diagnostizieren kann, so ein bisschen pauschal, ist, dass wir gerade momentan so ein bisschen Problem haben, unseren notwendigen Meinungskampf auf eine Grundlage zu stellen, wo der mit einem Gefühl von Erträglichkeit, Respekt für alle Seiten abläuft. Also ganz egal welche. Also es sind, glaube ich, viele Facetten, die das...
In dem Zusammenhang, Ihr Blick auf das Demokratieförderungsgesetz,
Ja, gerne Frau Marquardt. Sagen Sie mal was dazu.
Also Demokratiefördergesetz würde ich erst mal sagen, Förderung der Demokratie,
gute Sache. Einmal kurz erklären, ne, was das
also
bedeutet.
Es geht um ein Gesetz, das es ermöglicht, zivilgesellschaftliche Gruppierungen, die sozusagen die Demokratie stärken, die zu fördern mit finanziellen Maßnahmen, dass also, im ländlichen Raum Gruppen, die sich einsetzen für Jugendzentren und politische Bildung oder, dass die eben, was sehr schwierig ja zu finanzieren ist, durch Spenden beispielsweise, dass es für die Gelder gibt. Und man sagt, wir sind darauf angewiesen, dass es diese Gruppierungen gibt. Wir können das nicht staatlich absichern. Mhm. Wir können auch niemanden einstellen, der das dann für den Staat macht. Aber wenn die Zivilgesellschaft das tut, dann wollen wir das absichern. Und bisher waren das eben Maßnahmen, die dann immer so ad hoc mal eine Förderung gekriegt haben für ein Jahr oder für zwei Jahre. Mhm. Und dann stellt man jemanden ein, dann ist das Projekt wieder beendet. Dann muss man sich ein neues ausdenken. Und die Idee ist jetzt, das mal ein bisschen auf Dauer zu stellen, gerade wegen der Wahrnehmung, dass zivilgesellschaftliches Engagement heute noch wichtiger ist.
Wegen dieses Klimas, das wir gerade besprochen haben.
Mhm. Ja, und das, also darum geht es beim Demokratiefördergesetz. Genau.
Und mit diesem Gesetz haben viele Leute Bauchschmerzen. Mhm. Kriege ich immer wieder so mit. Mhm. Sie auch?
Ich finde es ungeschickt benannt. Ich finde es nicht gut, das Demokratieförderungsgesetz zu nennen, weil wir ohnehin ja gerade in so einem, auch um diesen Begriff Demokratie, in so einem Orientierungskampf sind, den ich nicht erfreulich finde. Also wir nennen zurzeit immer alles das, was man selber gut findet, ist Demokratie und alles das, was man selber schlecht findet, ist antidemokratisch. Mhm. Und das ist, glaube ich, kein guter Umgang mit dem Begriff. Mhm. Und wenn man das jetzt genannt hätte, Infrastrukturförderungsgesetz oder zivilgesellschaftliches Engagementförderungsgesetz, kein schöner Begriff. Mhm. Also wenn man sozusagen nicht selber als Gesetzgeber definieren würde, was ist denn Demokratie, ja? Mhm. Und jetzt werden Gelder an die verteilt, die wir als Demokraten empfinden, und die anderen sind dann ja auch keine Demokraten.
Wer sind die Personen, die der Gesetzgeber dann als Demokraten definiert,
also,
die Geld verdienen?
Darf ich einmal kurz mal runter, einmal kurz runterbrechen, was das Gefühl sozusagen derer ist, die damit fremdeln, die sagen, da fördert sozusagen eine progressiv linke Regierung, fördert sozusagen NGOs, Projekte, Demokratie.
Die für sie sind.
Die gesinnungsmäßig auf ihrer Seite stehen. Genau. Das ist ganz grob, holzschnittartig.
Und das ist halt ungeschickt. Also das so zu framen, dass dieser Eindruck entsteht, ist halt verdammt ungeschickt. Weil was passiert ist, dass inzwischen die AfD sich selbst als Rechtsstaat- und Demokratiepartei bewerben kann. Also das ist ja aus der Sicht von derer, die gegen die AfD sind, immer ganz schwer einfühlbar. Und man denkt dann irgendwie, ihr seid ja alle irre in der Birne. So. Aber die haben ja eine Binnenlogik, zu sagen, ja guckt mal, was ihr macht, das ist doch undemokratisch. Mhm. Ja, also deswegen rennen die auch ständig zu den Verfassungsgerichten, weil sie sich wehren gegen genau diese Art, gegen sie vorzugehen. Und ich glaube, das nützt denen eher, als dass es ihnen schadet. Ist
Kollege von Frau Sorge. Marquardt, Volker Böhme-Nessler, kennen Sie mit Sicherheit, sagt, wenn Frau Faeser sagt, bestimmte Dinge darf man nicht mehr sagen, dann ist das eine so erschreckende Negierung der Meinungsfreiheit, dass mir um die Demokratie Angst und Bange wird. Dann hat man das Gefühl, Frau Faeser ist auf einer Mission. Sie kämpft jetzt gegen Rechtsextremismus und alles, was im Weg steht, wird sozusagen beiseite geräumt.
Verboten.
Ja,
das oder wenn aber Frau Stark-Watzinger sagt,
Demokratiefördergesetz verbietet nichts.
Naja, jetzt das ist ein anderer Punkt, aber wenn Frau Stark-Watzinger sagt, ich finde das empörend, was da in Berlin passiert, was diese Professoren unterschrieben haben, die 100 dann ist das schön, ich finde auch viel empörend, aber das ist keine verfassungsrechtliche Kategorie, damit lösen wir nicht das Problem. Die Leute dürfen ihre Meinung äußern. Also mein Problem mit diesem Gesetz ist so ein bisschen was Sie ja gesagt haben, Herr Lanz. Also ich finde, wir haben sowieso viel zu viel Parteieneinmischung in vielen Prozessen, in der gesamten Verwaltung, auch in der Justiz. Ich bin nicht in einer politischen Partei, auch viele Kollegen sind es übrigens, auch bei Staatsrechtler und so. Ich finde zum Beispiel, für einen Wissenschaftler gehört es sich nicht, in der politischen Partei zu sein. Und wir haben jetzt eine Diskussion, die geht ja in eine ganz andere Richtung, nämlich dass Förderkriterien in der Kunst, Berliner Vorschläge oder in der Wissenschaft, nach politischen Kriterien entschieden werden sollen. Also zum Beispiel, wir fördern keinen Antisemitismus. Der Elefant im Raum, was ist eigentlich Antisemitismus? Und das ist ja gerade die Gegenbewegung. Und wir sagen ja, also jetzt Wissenschaftler oder Künstler, das müssen Künstler entscheiden. Oder eben Wissenschaftler. Also wer in der Berlinale den Bär bekommt, ist nicht eine Aufgabe des Verfassungsschutzes zu entscheiden, sondern eben von einem Künstlergremium. Wer gefördert wird, ist von uns zu entscheiden als Mitglieder der deutschen Forschungsgemeinschaft. Ja? Das sind wissenschaftliche Entscheidungen. Und die Politik maßt sich an, das ist eine Tendenz, das hat natürlich jetzt besonders zu tun mit dem Nahostkonflikt. Da ist es besonders virulent mit dem Thema Antisemitismus, Gazakrieg, pro-palästinensische Demos, in Bereiche reinzugehen, wo sie bitteschön nichts zu suchen hat. Da gibt es gesellschaftlich kompetente Gruppen, die sollen das entscheiden.
Der Verdacht ist sozusagen ein Schulterschluss zwischen Regierung und Nichtregierungsorganisationen, Demokratieförderung, die sozusagen gesinnungsmäßig auf der richtigen Seite stehen. Ich habe dieser Tage, nur ganz kurz, ich habe dieser Tage einen Text von Ijoma Mangold gelesen. Kluger Mann, toller Kollege, der in der Zeit, glaube ich, sagte, wenn so ein Satz fällt wie: Diejenigen, die den Staat verhöhnen, müssen es mit einem starken Staat zu tun bekommen. Dann fragt man sich, wer sowas sagt. Ist das Viktor Orban? Ist das Erdogan? Nein, es ist leider unsere Innenministerin. Und er führt dann ein sehr interessantes Beispiel an. Er sagt, es ist das eine, wenn die Amadeo-Antonio-Stiftung beispielsweise eine Seite im Netz einrichtet, auf der man angeblich antifeministisches und transfeindliches Verhalten von Mitbürgern anonym melden kann, ja, oder ob dieses Portal mit Bundesmitteln gefördert wird. Es ist nicht die Aufgabe der Regierung, die ideologische Meinungsbildung der Gesellschaft zu organisieren. Hat er recht?
Also natürlich ist es nicht die Aufgabe, die Meinungsbildung zu organisieren, sondern das ist die Idee sozusagen genau, dass die sich in der Gesellschaft formiert und über die Parteien dann sozusagen über Wahlen dann ins Parlament kommt und das Parlament macht dann sozusagen, wählt die Regierung. Also es ist ein Bottom-up-Prozess und kein Top-down-Prozess. Das stimmt total natürlich. Mir ist aber kein Beispiel jetzt bekannt vom Demokratiefördergesetz. Es gibt ja bisher schon so Demokratieförderprogramme. Ist es mir kein Fall bekannt, dass aus politisch-ideologischen Gründen jetzt irgendwer nicht gefördert worden wäre, sondern das ist sozusagen, es wird gesagt, es ist irgendwie intransparent, nach welchen Kriterien geht das? Wäre ich sofort dafür, die Kriterien transparenter und klarer zu machen. Nur, dass wir sagen, wir fördern zivilgesellschaftliches Engagement mit Geld und sagen aber nicht sozusagen, ihr müsst jetzt das machen oder nur wenn ihr folgende Erklärung unterschreibt, kriegt ihr Geld. Dann würde ich erst mal sagen, na klar, warum nicht?
Aber das kann man doch schon machen, Frau Marquardt.
Ja, das ist ja auch schon so. Deswegen
ich frage mich, warum brauchen wir ein Gesetz?
Wir haben
die politischen Stiftungen, die alle Parteien haben. Dann haben wir die Bundeszentrale für politische Bildung. Wir haben die VHS. Wir haben so viele Möglichkeiten. Und es gibt ja staatliche Förderung von Bürgerinitiativen. Also warum brauche ich dieses neue Gesetz?
Weil die staatliche Förderung bisher immer nur auf kurze Zeiten war. Und die Idee ist jetzt, das mal ein bisschen längerfristig zu machen, um diesen Organisationen Planungssicherheit zu verschaffen. Ich kann nur sagen, jemand, die viel mit zivilgesellschaftlichen Akteuren zu tun hat, ist tatsächlich was denen sehr helfen würde. Aber es geht natürlich dann darum, positiv zu definieren, sozusagen das sind zivilgesellschaftliche Akteure in bestimmten Bereichen, aber nicht, welche konkrete Meinung vertreten die jetzt. Solange das innerhalb des Zulässigen ist, muss das gefördert werden. Und ich glaube aber, eine Sache ist noch wichtig, und das haben Sie jetzt bei der Wissenschaftsfreiheit schon ein bisschen anklingen lassen, und das ist ja jetzt auch eine Forderung beispielsweise der FDP und auch der CDU, wenn ich das richtig sehe, beim Thema Demokratiefördergesetz. Wir wollen, dass die Organisationen eine Erklärung unterschreiben, dass sie für ganz bestimmte Meinungen eintreten. Und eben war schon mal die Rede von der negativen Meinungsfreiheit. Ich habe nämlich nicht nur das Recht, eine Meinung zu äußern, sondern auch das Recht, eine Meinung nicht äußern zu müssen. Und wenn wir bestimmte Äußerungen zur Voraussetzung machen für irgendwelche Vorteile, dann verlangen wir von Menschen, sich zu irgendwas zu bekennen,
zu verhalten,
was sie möglicherweise sonst nicht äußern möchten.
Was wirklich, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was absurd ist, wenn ich zum Beispiel Antisemitismusforscher bin, ja, wie Stefanie Schüler-Springorum, eine sehr liebe Kollegin aus Berlin. Die ganze Antisemitismusforschung muss sich zu dem Problem des Antisemitismus und auch zu der Frage, gibt es Israel-bezogen Antisemitismus, ist Israel-Kritik erlaubt, verhalten. Mhm. Und wenn man einen solchen Forscher jetzt sagt, du musst dich aber bekennen, du bist kein Antisemit oder du beschäftigst dich vielleicht gar nicht mit dem Thema an sich schon. Ja, also das ist eine extrem schwierige Materie, in der wir da kommen. Also wo es zu einem Kontrollexzess des Staates kommt. Und dann so die Idee, dass der Verfassungsschutz das noch machen soll. Mhm. Also.
Nochmal Ijoma Mangold, der nochmal darauf hinweist, dass Lisa Paus, die Familienministerin, hat auf dieser Pressekonferenz erklärt, dass eine Studie einer anderen NGO, in dem Fall das Kompetenznetzwerk gegen Hass im Netz, da Diese Studie habe ihr sehr eindringlich vor Augen geführt, wie sehr diese Form von Hass zugenommen hat. Und siehe da, auch das Kompetenznetzwerk, genauso übrigens wie auch Korrektiv beispielsweise, ja, Stichwort Remigration, wird vom Familienministerium gefördert. Und es fällt auf dieser Pressekonferenz ein Satz, über den man tatsächlich stolpert, wenn Frau Paus sagt, wir wollen dem Umstand Rechnung tragen, Achtung, dass Hass im Netz auch unterhalb der Strafbarkeitsgrenze vorkommt. Sie schütteln den Kopf.
Das ist natürlich, ich meine, wie viel diese Aussagen, wo man nur den Kopf schütteln kann, das natürlich kommt das vor, aber der Staat hat da nicht einzugreifen. Das ist es ja gerade. Also wir reden die ganze Zeit darüber, es gibt die Grenze des
Strafbarkeitsgrenze.
Unterhalb der Strafbarkeit, ich möchte noch mal sagen.
Also wieder schwanger oder nicht schwanger,
strafbar oder nicht strafbar. Das ist nicht so eine riesige Schwelle. Wir hatten ja gerade Fälle. Es gibt ganz viele Straftatbestände und wir müssen schon sagen, also Liberalität bedeutet, das auszuhalten, was nicht strafbar ist. Und wenn ich unterhalb der Strafbarkeitsschwelle, wenn ich das explizit sage, da will ich schon eingreifen. Also natürlich, haben wir gesagt, bei Kalifat, dann verbiete ich den Verein.
Auch interessanter Gedanke und wichtiges Argument. Letzte Frage an Sie, Herr Ambos. Wir reden hier über Hass, ne? Hass im Netz beispielsweise. Nochmal abschließend gefragt, Demokratieförderungsgesetz. Sie sagten vorhin zum Thema Antisemitismus, da steht dann sozusagen der Elefant im Raum. Was genau ist das eigentlich? Das ist ja auch der Vorwurf bei genau diesem Gesetz, wenn es um die Frage geht, was ist eigentlich Hass? Was ist Sexismus? Was ist Rassismus? Also ist es sozusagen dann schon Rassismus, wenn sich jemand kritisch über irreguläre Migration äußert, beispielsweise?
Genau.
Ist es schon sexistisch, wenn jemand, keine Ahnung, ein freundliches Wort über das Glück einer schwangeren Frau, ja, über das zu erwartende Mutterglück äußert? Als Beispiel. Es gibt ja Leute, die da wahnsinnig sensibel sind und sagen, das ist jetzt aber eindeutig schon wieder sexistisch, diskriminierend, was auch immer. Das ist die Kritik sozusagen daran. Das heißt, würden Sie da sagen, da muss sich der Staat raushalten? Allein deswegen, weil auch ein Begriff wie Hass, das ist kein wirklich justiziabler und dementsprechend auch zu bearbeitender Begriff.
Hass ist ja ein Begriff, den wir rechtlich schon einhegen können. Es gibt ja Hate Crime in den USA gerade, ist das ja entstanden. Und wir haben es halt im Rahmen der Strafzumessung.
Hate Crime,
also Hassverbrechen. Mhm. Das ist im Grunde antisemitisch motivierte Gewalttaten sind Hassverbrechen. Mhm. Es gibt ja keine antisemitischen Straftaten entgegen der exekutiven Version, sondern nur antisemitisch motivierte. Mhm. Ja, also wenn ich jetzt eine Person töte, weil sie Jude ist, bin ich halt ein Antisemit. Wenn ich die Person töte, weil sie mir Geld schuldet, hat das mit Antisemitismus nichts zu tun. Es kommt also auf die Motivlage an. Mhm. Und Hassverbrechen gibt es rechtsvergleichend. Das gibt es als Tatbestand, da gibt es Praxis dazu. Aber es gibt andere Bereiche, die Sie jetzt genannt haben, wir haben es ja immer in der Juristerei mit normativen, unbestimmten Begriffen zu tun. Das ist ja unser Problem. Und da kommen wir in diese Abgrenzungsproblematik. Und deswegen, wenn uns Politiker sagen, wir müssen jetzt gegen Antisemitismus kämpfen oder gegen Rassismus
oder gegen Hass
oder gegen Sexismus. Femizid, das ist auch so ein beliebtes Thema unter Strafrechtlern, also die Tötung von Frauen, weil sie Frauen sind, dann ist ja immer die Frage, können wir das genau spezifisch so genau definieren, dass wir wissen, ist die Motivlage dieses Totschlägers, dieses Mannes, der seine Frau oder irgendeine andere Frau tötet, weil er Frauen hasst oder weil er diese Person hasst? Es könnte also genauso umgekehrt sein, die Frau könnte auch ihn getötet haben, ja, weil es der Hass ist in der Beziehung vielleicht, in der Eskalation, die da entstanden ist.
Und
wir befinden uns in so einem unbestimmten Bereich und deswegen sind solche Forderungen immer erstmal skeptisch zu sehen und kritisch zu sehen. Und ich frage dann immer nach, was meinen Sie denn mit Rechtsstaat?
Genau.
Was meinen Sie denn mit Antisemitismus? Weil auch bei dem jetzt im Bundestag kursierenden und schon in der Öffentlichkeit lancierten Entwurf, den von der CDU bis zu den Grünen alle Parteien vorbereitet haben, der nach der Sommerpause verabschiedet werden soll, über jüdisches Leben in Deutschland, besonderer Schutz, ich habe ihn schon gelesen, wird eben auch mit Antisemitismus hantiert. Und es wird eine bestimmte Definition, nämlich die hier herrschende der Holocaust Remembrance Alliance genommen, die also auch der Bundesbeauftragte nutzt, die aber konkurriert mit zwei anderen Definitionen, nämlich der Jerusalem und der Nexus Definition. Und insofern ist die Grundfrage immer, was genau meinen wir mit dem, was wir hier verbieten wollen? Ja, und das ist ja unser Problem und deswegen muss man sehr skeptisch sein. Und die zweite Frage ist natürlich, wer entscheidet das? Also es kann nicht sein, also da wäre ich total dagegen als Nicht-Politiker, das in die Händen der Politik oder gar des Verfassungsschutzes. Ich habe ja in einem meiner letzten Beiträge geschrieben, man kann wirklich nicht Die Polizei und der Generalvater stellen, die Polizei brauchen wir. Aber über den Verfassungsschutz, Ron Steinke, das kann man sich ja mal fragen, ob wir den wirklich brauchen, ob der das macht, was er eigentlich machen soll. Mhm. Und deswegen bin ich der Auffassung, wir müssen da aufpassen, dass wir nicht in so eine slippery slope kommen, wo wir dem Staat und so den Parteien, die ohnehin aus meiner Sicht, die Parteien vor allem, Sie kennen das doch, Herbert von Arnim, das ist so eine alte Debatte. Selbst Weizsäcker als Bundespräsident, der das geschrieben hat, der Staat in der Hand der Parteien, das ist eine 30, 40-jährige Diskussion, die wir gerade auch im öffentlichen Recht hatten. Was ist passiert? Es ist schlimmer geworden. Man muss wirklich sagen. Also die neuen Parteien, ich möchte jetzt hier keine besonders hervorheben, aber meine Erfahrung ist in der Justiz, die sind genauso schlimm. Die warten auch darauf, dass eine OLG-Präsidentin, wenn da irgendeine OLG-Präsidentin in irgendeinem Bundesland besetzt, warten die darauf, dass die ihre Person da reinsetzen können. Und das ist eine Politisierung von Bereichen, die eigentlich zu separieren sind. Die Justiz zum Beispiel. Ja, und das ist sehr bedenklich.
Über dieses Thema, wir sind leider am Ende der Zeit, aber über genau dieses Thema, die Frage der Justiz und wie so etwas vonstatten gehen könnte, wollte ich auch noch mit Ihnen sprechen. Das machen wir versprochen und unbedingt bitte bei anderer Gelegenheit, weil es das nächste spannende Thema ist. Das war sehr erkenntnisreich. Und ich sag mal so, man geht raus aus dieser Sendung und hat das Gefühl, es ist komplex, aber es ist nicht das schlechteste System, in dem wir leben. Deshalb herzlichen Dank. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.